Wetterziehen getrieben hatte, ging mittags in einen milden, steten Regen über, der bis nach Einbruch der Nacht andauerte. Am nächsten Tag bekamen die Nordmänner die Sonne überhaupt nicht zu sehen, sondern ritten unter einem bleiernen Himmel dahin und mussten die Kapuzen hochschlagen, damit ihnen das Wasser nicht in die Augen lief. Diesmal war der Regen heftiger. Er verwandelte die Straßen in Schlamm, Felder in Sümpfe, ließ die Flüsse anschwellen und entlaubte die Bäume. In dem ständigen Prasseln erforderte eine Unterhaltung mehr Aufwand, als sie wert war, daher sprachen die Männer nur, wenn es etwas Wichtiges zu sagen gab, und dies kam selten genug vor.
»Wir sind stärker, als es den Anschein erweckt, Milady«, sagte Lady Mormont, während sie dahinzogen.
Inzwischen hegte Caitlin eine gewisse Zuneigung für Lady Mage und ihre Tochter Daisy. Da die beiden in der Angelegenheit um Jaime Lannister das meiste Verständnis gezeigt hatten, glaubte sie. Die Tochter war groß und schlank, die Mutter kurz und stämmig. Beide kleideten sich gleichermaßen in Kettenhemd und Leder und trugen den schwarzen Bären des Hauses Mormont auf Schild und Mantel. Aus Caitlins Sicht war dies ein seltsamer Aufzug für Damen, und dennoch schienen sich Daisy und Lady Mage in ihrer Doppelrolle als Kriegerinnen und Frauen besser zurechtzufinden als das Mädchen aus Tart.
»Ich habe in jeder Schlacht an der Seite des jungen Wolfs gekämpft«, erzählte Daisy Mormont fröhlich. »Bisher hat er nie verloren.«
»Nein, aber sonst hat er alles andere verloren«, dachte Caitlin, wollte es jedoch nicht laut aussprechen. Den Nordmannen mangelte es nicht an Mut, doch sie waren weit von zu Hause entfernt, und so hielt sie nur der Glaube an ihren jungen König bei der Stange. Dieser Glaube musste um jeden Preis bewahrt werden. »Ich muss stärker werden«, redete sie sich ein. »Für Rob muss ich stark sein. Wenn ich mich der Verzweiflung hingebe, wird mich der Gram verzehren.« Alles hing von dieser Heirat ab. Falls Edmure und Roslyn glücklich miteinander wurden, falls sich der späte Lord Fry besänftigen ließ und seine Macht erneut mit Robs verband, selbst dann. Welche Aussichten haben wir in dieser Zwickmühle zwischen den Lannisters und den Greyjoys? Über diese Frage wagte Caitlin nicht nachzudenken, während Rob nichts anderes mehr im Kopf umging. Wann immer das Lager aufgeschlagen wurde, sah sie ihn über den Karten brüten und nach einem Plan suchen, mit dessen Hilfe er den Norden zurückholen konnte. Ihr Bruder Edmure indes hatte andere Sorgen.
»Du denkst doch nicht, dass alle Töchter von Lord Walder ihm ähnlich sehen, oder?« fragte er sie, als er in seinem großen gestreiften Pavillon mit Caitlin und seinen Freunden zusammensaß.
»Bei so vielen verschiedenen Müttern sollten einige der Mädchen eigentlich hübsch sein«, meinte Sir Mark Piper. »Bloß, weshalb sollte der alte Sack euch ein hübsches Mädchen geben?«
»Dazu hat er wahrhaftig keinen Grund«, erwiderte Edmure verdrießlich.
Das war mehr, als Caitlin ertragen konnte.
»Cersei Lannister ist eine schöne Frau«, sagte sie schroff. »Es wäre klüger, darum zu beten, dass Roslyn kräftig und gesund ist und einen klaren Kopf und ein treues Herz besitzt.«
Und damit verließ sie die Runde. Edmure nahm ihr diese Worte übel. Am nächsten Tag mied er sie und bevorzugte die Gesellschaft von Mark Piper, Lyman Goodbrook, Patrick Mallister und den jungen Vances. »Die schelten ihn nicht, außer im Scherz«, dachte Caitlin sich, nachdem sie an ihr vorbeigeritten waren, ohne ein Wort mit ihr zu wechseln. »Ich bin immer zu hart mit Edmure umgegangen, und jetzt lässt die Trauer meinen Ton noch schroffer klingen.« Sie bedauerte ihre Zurechtweisung. Es regnete schon genug, da brauchte sie die Stimmung nicht noch zu trüben. Und war es denn tatsächlich ein solches Vergehen, sich eine hübsche Gemahlin zu wünschen? Sie erinnerte sich an ihre eigene mädchenhafte Enttäuschung, als sie Eddard Stark zum ersten Mal gesehen hatte. Sie hatte sich eine jüngere Version seines Bruders Brandon vorgestellt, doch da hatte sie sich getäuscht. Ned war kleiner, hatte nicht so ein hübsches Gesicht, und obendrein wirkte er so ernst. Er sprach sehr höflich, doch hinter seinen Worten spürte sie eine Kühle, die mit Brandons Temperament überhaupt nichts zu tun hatte, dessen Frohsinn ebenso stürmisch wie sein Zorn gewesen war. Selbst als er ihr die Unschuld nahm, war ihre Liebe eher von Pflichtgefühl als von Leidenschaft geprägt gewesen.
»In jener Nacht haben wir immerhin Rob gezeugt, einen König, und nach dem Krieg wurde mir auf Winterfell all die Liebe zuteil, die sich eine Frau nur wünschen kann, nachdem ich erst das gute Herz hinter Netz strenger Miene entdeckt hatte. Warum sollte Edmure mit seiner Rosslyn nicht das Gleiche erleben?
Wie die Götter es wollten, führte sie der Weg durch den Flüsterwald, wo Rob seinen ersten großen Sieg errungen hatte. Sie folgten einem gewundenen Bach durch das enge Tal, so wie Jaime Lannisters Männer in jener schicksalhaften Nacht.
»Damals war es wärmer«, erinnerte Catelyn sich. »Die Bäume waren noch grün und der Bach war nicht über die Ufer getreten.«
Gefallenes Laub verstopfte jetzt das Bachbett und bildete nasse Pfropfen zwischen Steinen und Wurzeln, und die Bäume, die einst Robs Armee verborgen hatten, hatten ihr grünes Kleid gegen ein mattes Gold getauscht, das mit Braun durchsetzt war, gegen ein Rot, das sie an Rost und getrocknetes Blut denken ließ. Nur die Tannen- und Soldatenkiefern zeigten noch grün und richteten sich wie hohe, dunkle Speere gegen die Wolken.
»Nicht nur die Bäume sind inzwischen gestorben«, ging es ihr durch den Kopf.
In jener Nacht im Flüsterwald hatte Ned noch gelebt, eingesperrt in der Zelle unter Aegons hohem Hügel. Bran und Rickon hatten sich sicher auf Winterfell befunden, und Theon Greyjoy hatte an Robs Seite gefochten und damit geprahlt, dass er beinahe die Klingen mit dem Königsmörder gekreuzt hätte.
Wäre es nur so geschehen. Wenn Theon anstelle von Lord Karstarks Sohn gefallen wäre, wie viel Böses hätte sich nicht zugetragen.
Während sie das Schlachtfeld überquerten, bemerkte Catelyn Spuren des damaligen Gemetzels, einen Helm, der auf der Spitze lag und sich mit Regenwasser füllte, eine zersplitterte Lanze, das Skelett eines Pferdes. Über einigen der Gefallenen hatte man Steinhaufen aufgeschichtet, doch die Aasfresser hatte das nicht abgehalten. Zwischen den Steinen leuchtete heller, bunter Stoff und glänzte Metall. Einmal schaute sogar ein Gesicht zu ihr empor, in dem die Schädelknochen bereits durch das schwindende braune Fleisch drängten. Das veranlasste sie zu der Frage, wo Ned wohl zur Ruhe gekommen war. Die schweigenden Schwestern hatten, eskortiert von Helles Mollen und einer kleinen Ehrenwache, seine Gebeine nach Norden gebracht. Hatte Ned Winterfell je erreicht, um in der finsteren Gruft unter der Burg seinen Platz neben seinem Bruder Brandon einzunehmen? Oder war das Tor von Moat Cailin zugeschlagen, ehe Hal und die Schwestern hatten passieren